Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
Hallo Ole. In der Speakeasy Bar sind wir hin und wieder auf ihn schon zu sprechen gekommen, aber heute wollen wir uns grundsätzlicher mit dem ökonomischen Denken von Jordan B. Peterson beschäftigen. Der Psychologe ist ja seit Jahren ein mediales Phänomen. Tausende Männer pilgern zu seinen Live-Veranstaltungen, seine Vorträge erreichen bei YouTube Millionen Klicks. Er inszeniert sich als der aufrechte Kämpfer für die Wahrheit und gegen das, was er als woke oder kulturmarxistisch bezeichnet.
Über Petersons Antifeminismus, sein eigenartiges Männerbild und sein guruhaftes Auftreten ist ja schon viel gesagt und geschrieben worden. Wir wollen uns daher auf die ökonomischen Aspekte konzentrieren. Was denkt Peterson über den Kapitalismus? Und warum sagt er über das Kommunistische Manifest, er habe, Zitat, selten eine Abhandlung gelesen, die so viele konzeptionelle Fehler pro Satz enthält wie das Kommunistische Manifest? Und wir wollen uns natürlich auch fragen, wie naturalisiert Jordan Peterson den Wettbewerb? Stichwort Hummer. Werbung.
Zunächst möchten wir jedoch seriöse Theorie vorstellen und auf einen kleinen, feinen Verlag aufmerksam machen. Der Verlag heißt Neue Deutsch-Französische Jahrbücher. Darin erscheinen sorgfältig edierte und kommentierte Werke wichtiger Theoretiker. Zum Beispiel Bücher von Jean-François Lyotard, Mladen Dollar oder Slavoj Žižek, dessen Buch Schrägsicht eine hochinteressante Einführung in Lacan und die Popkultur bietet. Außerdem gibt es darin ein ausführliches Interview mit Žižek. Erwähnen wollen wir auch noch das Buch Harry Potter und die Politik des französischen Philosophen Jean-Claude Milner.
Und besonders hervorheben möchten wir vor allem, dass der Verlag in seiner Reihe Terrain den marxistisch geprägten Philosophen Louis Althusser in den Mittelpunkt rückt. Und jüngst erschienen ist der Band Marx in seinen Grenzen und darin wird erklärt, wie mit Marxens Kapital ein anderes Denken über Ideologie, Partei, Staat und Politik möglich ist, wo aber auch die Grenzen liegen. Althusser schreibt, die Tatsache, dass es im Klassenkampf um den Staat geht, bedeutet keineswegs, dass die Politik sich über den Bezug zum Staat zu definieren hat. Wer herausfinden möchte, was das bedeuten soll, der kann ja mal vorbeischauen bei den neuen deutsch-französischen Jahrbüchern, also bei diesem Verlag. Das ist sicherlich für alle spannend, die sich für Theorie interessieren. Die Links zur Homepage und zur Instagram-Seite findet ihr in der Beschreibung. Schaut doch mal rein.
Zurück zu Peterson. Peterson geht davon aus, dass sich 25% der US-amerikanischen Geisteswissenschaftler als Marxisten identifizieren. Das ist doch verblüffend viel. Wir überlegen, wer sind diese Marxisten? Und ja, Jordan Peterson hat sich da ja auch schon in dieser Debatte mit Žižek gewunden und konnte nicht so richtig Marxisten benennen. In einem anderen Vortrag sagte er, Derrida und Foucault waren beispielsweise, wenn überhaupt, nur wenig reuige Marxisten. Sie verwandelten ihre Rhetorik der 1960er Jahre vom Kampf zwischen Bourgeoisie und Proletariat in die Identitätspolitik, die uns seit den 1970er Jahren plagt. Foucaults grundlegende implizite und oft explizite Behauptung lautet, dass Machtverhältnisse die Gesellschaft regieren. Das ist eine Neuauflage der marxistischen Behauptung vom ewigen und primären Klassenkampf. Derridas hypothetische Sorge um die Marginalisierten ist eine Variante desselben Gedankens.
Ja, und das ist natürlich völliger Unsinn. Weder Derrida noch Foucault waren Marxisten. Und sich kritisch mit Machtverhältnissen zu beschäftigen und sich um Menschen zu sorgen, die marginalisiert werden, all das geht ohne Marxismus. Ist ja auch heute so, dass es viele gibt, ja, die sogar regelrecht antikommunistisch sind und trotzdem solche Kämpfe für wichtig erachten. Die Identitätspolitik, die Peterson kritisiert, die ist oftmals antimarxistisch, weil das Ökonomische dort in den Hintergrund tritt und plötzlich sexuelle oder ethnische Identitäten den Raum einnehmen. Das ist ja auch ein Streit innerhalb der Linken, wo die Identitätspolitik den Marxismus ergänzt oder aber wo sie ihn verdrängt. Wer Derridas Marx-Gespenster liest, wird jedenfalls keine Fortführung des Marxismus finden, sondern bloß eine sprachspielerische Reflexion über eine Welt nach dem Zusammenbruch des Realsozialismus. Und Derrida interessiert sich überhaupt nicht für das Verhältnis von Kapital und Arbeit.
Foucault hat sich zwar mit der bürgerlichen Disziplinargesellschaft und auch mit neoliberalen Regierungsformen beschäftigt, Stichwort Gouvernementalität, aber das lässt sich ja mitunter produktiv vielleicht mit marxistischem Denken verknüpfen, ist aber überhaupt nicht marxistisch gedacht. Diese Verknüpfung findet man auch bei Foucault nicht. Die Arbeiterklasse interessiert ihn kaum und von seinem in der Tat marxistischen Lehrer Althusser, wir hatten ihn gerade erwähnt, hat sich ja Foucault bald losgesagt. Und so konnte man das ja dann auch in der Debatte mit Žižek nachvollziehen. Peterson hatte sich ja, glaubte er, gut vorbereitet auf diese Debatte und hat extra mal nochmal das Kommunistische Manifest gelesen. Und versucht dann in einem Vortrag, bevor diese Debatte beginnt, zu erklären, wo die ganzen Fehler im Kommunistischen Manifest sind. Er sagt, ja, er habe das jetzt da nochmal alles genau nachgelesen und erfährt ja da, dass die Geschichte in erster Linie als wirtschaftlicher Klassenkampf zu betrachten ist. Und da sagt jetzt Peterson gleich, es ist die Biologie selbst. Denn Organismen aller Art organisieren sich in Hierarchien. Und eines der Probleme mit Hierarchien ist, dass sie dazu neigen, sich in einer Situation zu organisieren, in der der Gewinner alles bekommt. Und das ist gewisserweise implizit im marxistischen Denken enthalten, weil Marx natürlich glaubte, dass in einer kapitalistischen Gesellschaft das Kapital sich in den Händen von immer weniger Menschen ansammeln würde. Und das entspricht tatsächlich der Natur hierarchischer Organisation.
Ja, es ist ohnehin eine schlechte Idee, sich so sehr am Kommunistischen Manifest abzuarbeiten. Das sollten wir vielleicht gleich vorneweg sagen. Ja. Also das ist eine Frühschrift. Ja, da waren Marx und Engels junge Männer. Das war in revolutionären Zeiten. Wir sprechen hier vom Jahr 1848, ja, wo in ganz Europa Revolutionen stattfinden und oftmals dann auch scheitern. Ja, das ist der Entstehungszeitpunkt dieses Werkes. Und ökonomisch lernt man da eigentlich eher wenig. Also man lernt dort so eine bestimmte Geschichtsbetrachtung, die dann bei Marx und Engels sich natürlich auch fortsetzt. Aber über politische Ökonomie lernt man da fast überhaupt nichts. Und das ist definitiv kein Werk, mit dem man sich befassen sollte, wenn man ernsthaft verstehen will, worum es Marx in seiner Kritik des Kapitalismus ging. Und was Peterson hier ja behauptet, ist, Marx und Engels würden gegen die Biologie argumentieren. Ja, also die Biologie, die ist einfach immer grausam. Es gibt die einen, die eignen sich ganz viel an und es gibt die anderen, die sind dem dann unterjocht. So geht's halt immer zu in der Welt und alles andere kann nicht funktionieren. Und er sagt dann, Hierarchie und der Kampf um diese seien älter als der Kapitalismus. Stimmt. Ist auch unstrittig. Steht genauso im Kommunistischen Manifest. Und dann sagt er, Menschen würden nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen kämpfen, sondern auch mit dem Bösen in sich. Mag sein, aber Marx und Engels legen hier keine Anthropologie vor, sondern ein Manifest, um eine wirtschaftliche und politische Herrschaft anzugreifen. Und Peterson spricht bezeichnenderweise laufend von den Menschen, Marx und Engels aber meinen die Arbeiter, die sich befreien sollen.
Nicht alle Hierarchien seien ein Problem, meint Peterson, da Gesellschaften ja organisiert werden müssen. Das könnte man doch überall sehen. Und auch das ist ja richtig. Und es geht ja jetzt nicht um die Organisation einzelner Organisationen. Es geht ja Marx und Engels um sehr viel mehr. Wenn die Arbeiterklasse besitzlos ist und nur ihre Arbeitskraft zu verkaufen hat, ist sie den Kapitalisten ausgeliefert. Es geht nicht darum, dass die Arbeit irgendwie organisiert werden muss und vielleicht auch in einer sozialistischen Wirtschaft es Vorgesetzte geben muss. Ja, das ist überhaupt nicht das Thema da. Peterson leugnet aber dann konsequent die Ausbeutung im Kapitalismus. Vielleicht auch, weil er das nicht so richtig verstanden hat. Er sagt, man gelangt in einer menschlichen Gesellschaft nicht in erster Linie durch Ausbeutung anderer Menschen in eine Autoritätsposition, die zuverlässig ist. Das ist ein sehr instabiler Weg, um Macht zu erlangen. Ja, aber der Kapitalismus beweist ja gerade, dass es da funktioniert. Also das mag jetzt für irgendwelche Herrscher politische Problem sein, wenn sie zu autoritär irgendwann werden, kann das Volk rebellisch werden, sicherlich. Da haben wir Beispiele aus der Geschichte. Aber es geht ja hier um etwas anderes, nämlich dass der Kapitalismus an sich ein System ist, das auf Ausbeutung beruht. Und damit ist nicht gemeint, da gibt es ganz schlechte Arbeitsverhältnisse und da werden die Arbeiter so unglaublich dreckig vom Chef behandelt, sondern für Marx und Engels ist ja generell die Sache, dass die Arbeiter mehr Wert erwirtschaften, als ihnen vom Kapitalisten, vom Arbeitgeber, um das neudeutsch zu sagen, ausgezahlt wird. Und das ist die Ausbeutung, die gemeint ist. Es geht nicht darum, dass man sagt, aber da sind besonders schlechte Bedingungen. Denn auf so einer Ebene kann man natürlich sagen, ja, wenn man seine Angestellten sehr schlecht behandelt, dann kann das schon auch schädlich sein für ein Unternehmen. Das weiß jede moderne Management-Theorie. Und natürlich wussten das Marx und Engels auch. Nur beziehen die sich ja auch hier nicht auf irgendwelche höheren Management-Etagen oder tolle White-Collar-Jobs, sondern es geht ja hier tatsächlich um die Industriearbeit.
Und weiter erklärt Petersen, man könne nicht so eindeutig zwischen Proletariat und Bourgeoisie unterscheiden, schließlich gäbe es Kleinaktionäre. Und genau, es gibt diese Kleinaktionäre, es gibt Leute, die zum Beispiel Arbeiter sind und auch ein paar Aktien besitzen. Das sind aber nur die, oder ich sag mal so, die profitieren ja relativ wenig vom Aktienmarkt. Generell ist es so, nur derjenige profitiert wirklich nennenswert, der auch viel mitbringt. Und oftmals ist es so, dass das Interesse des Lohnarbeiters und das Interesse derjenigen, die über Kapital verfügen, dass diese beiden Interessen sich beißen. Also wenn man das mal beispielhaft macht, dann ist es zum Beispiel so, dass wenn man einen Arbeiter hat, nehmen wir mal Otto den Großaktionär von Gisela Elsner, der in der Fabrik arbeitet. Ne? Wir haben diese Erzählung ja mal bei Wohlstand für alle Literatur behandelt. Dann ist es zum Beispiel so, dass Otto, der Großaktionär, wie er so ironisch genannt wird, das ist ja ein Arbeiter in einer ungezieferer Vertilgungsmittelfabrik. Also der arbeitet in einer Chemiefabrik und hat dann so seine 2-3 Aktien des Unternehmens. Und am Ende ist er arbeitslos. Und durch seine Arbeitslosigkeit hat dann aber das Unternehmen an Wert gewonnen. Da sehen wir also, dass die Rationalisierung des Betriebes, die ihn arbeitslos macht und mehr Profite bringt, für ihn was Schädliches ist. Und das gilt natürlich auch sonst. Man kann sagen, ein Unternehmen. Und
da kann er sich für die 3 Aktien auch nichts kaufen, die genau ein bisschen im Wert gestiegen sind. Wenn er 300.000 Aktien hätte, dann wäre das schon was anderes.
Genau. Und wenn zum Beispiel dieses Unternehmen, und das passiert ja auch im Roman, schlechte Umweltstandards hat oder schlechte Sicherheit am Arbeitsplatz, dann ist es für ihn als individuellen Lohnarbeiter schlecht, seine Gesundheit wird gefährdet, aber für ihn als Aktionär ist das gut. Aber trotzdem sind die Leute ja in erster Reihe oder als erstes ja Lohnarbeiter und dann erst danach Aktionäre. Und auch das sind ja alles Sachen, die leugnen Marx und Engels ja nicht. Also die leugnen ja nicht, also die sagen ja nicht, es gibt nur die Proleten, denen es ganz schlecht geht oder auf der anderen Seite gibt es dann die ganz wenigen Reichen, sondern dass es da Mittelstände gibt, ist denen total klar. Das steht ja gerade im Kommunistischen Manifest. Also da heißt es, die bisherigen kleinen Mittelstände, die kleinen industriellen Kaufleute und Rentiers, die Handwerker und Bauern, all diese Klassen fallen ins Proletariat hinab. Und da zeigen Marx und Engels quasi, es gibt natürlich all diese Stände, aber sie werden im Laufe der Zeit immer weniger, weil sich der Reichtum in immer weniger Händen konzentriert. Und das können wir ja genauso sehen. So, ja. Das hat sich einfach historisch total bewiesen. Und dann macht Peter.
Man sieht also zum Beispiel an Innenstädten relativ gut, ja. Also wo früher die einzelnen Ladengeschäfte waren, wir haben ja über das Paradies der Damen auch ausführlich gesprochen, ja, sind jetzt nur noch die Ketten da, sind also die großen Konzerne, die das in der Hand haben. Das ist genau das, dieses Herabsinken dann. Und ich finde auch so erstaunlich, dass Petersen dann immer wieder mit der Moral ankommt. Also als sei das Kommunistische Manifest oder überhaupt das marxistische Denken ein moralisches Denken im Sinne von, sie haben die Bösen gefunden jetzt, gegen die man kämpfen muss.
Ja, also was sagt er denn dann noch? Er sagt Folgendes zu Marx und Engels. Man hat die implizite Vorstellung, dass alles Gute auf der Seite des Proletariats ist und alles Böse auf der Seite der Bourgeoisie. Das ist klassisches Gruppenidentitätsdenken. Wissen Sie, das ist einer der Gründe, warum ich Identitätspolitik nicht mag. Denn sobald man Menschen in Gruppen einteilt und sie gegeneinander ausspielt, ist es sehr leicht anzunehmen, dass alles Böse in der Welt einer Gruppe zugeschrieben werden kann. Nun, vielleicht hätte Petersen ein bisschen mehr lesen sollen als das Kommunistische Manifest. Denn hätte er mal die ersten Seiten des Kapitals gelesen, dann hätte er erfahren, dass Marx ganz klar macht, er wolle die Kapitalisten nicht, wie es da heißt, in rosigem Licht zeichnen, aber es geht ihm um eine Kritik am System, das auf Ausbeutung beruht. Ja, also er will gerade nicht sagen, das sind alle schlechte Menschen, sondern will zeigen, dass sie in diesen ökonomischen Verhältnissen gar nicht anders können, als andere Menschen auszubeuten und im Ernstfall auch schlecht zu behandeln. Es geht also gar nicht anders, selbst wenn diese Unternehmer anders wollten. Und das ist wirklich das große Problem mit Petersen. Er versteht dieses systemkritische Denken überhaupt nicht. Also weil er so ein Moralist ist, projiziert er das gleich auf alle anderen. Und dann arbeitet er sich entweder an Strohmännern ab oder aber er überliest ganz wichtige Dinge. Also ich meine, das ganze Manifest ist ja nicht einfach nur eine Kritik der kapitalistischen Produktionsweise, sondern enthält ja auch ganz viel, wo gesagt wird, ja, das ist grausam, diese ökonomische Rationalität des Bürgertums, die ist grausam, die ist kalt und dennoch ist es etwas, was aus so einer historischen Perspektive betrachtet, erstmal was Gutes ist, weil hier Produktivkräfte entfaltet werden, die es vorher nicht gab, weil die Menschen befreit werden. Klar, die Freiheit ist für sie dann auch gewissermaßen eine Knechtschaft, weil sie Lohnarbeiten müssen. Aber Marx und Engels leugnen ja gar nicht, dass es bestimmte progressive Elemente gibt in dieser gesellschaftlichen Transformation.
Ja, und es ist, glaube ich, schon so, dass Petersen, der ja Psychologe ist, immer den Einzelnen vor sich sieht. Und das funktioniert aber nicht dann, wenn man über Gesellschaft nachdenkt. Also ich kann natürlich den Einzelnen Konzernchef vor mir sitzen haben und der hat seine individuellen Probleme und Kämpfe. Mhm. Und dann kann ich sagen, seht ihr, der hat Kämpfe, die anderen haben Kämpfe, alle haben Kämpfe, es gibt kein Gut und Böse. Ja, das kann ich so natürlich festhalten und dann kann ich daraus eine psychologische Beratung ableiten. Aber wenn ich was zur Gesellschaft sagen muss, dann muss ich mich von diesen Gut-Böse-Kategorien sowieso lösen, sondern muss mich fragen, zum Beispiel, wie müsste eine Gesellschaft aussehen, in der Menschen nicht hungern müssen oder zu unglaublich schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten müssen. Und dann komme ich mit dieser Individualpsychologie nicht weiter. Aber bei ihm geht das alles so merkwürdig zusammen. Und das zeigt sich dann auch, wenn er über den Profit spricht. Da sagt er, was genau ist falsch an Profit? Nun, aus marxistischer Sicht war Profit Diebstahl. Nein, aber Profit kann Diebstahl sein, weil korrupte Menschen Unternehmen leiten können. Und manchmal ist Profit Diebstahl. Aber das bedeutet sicherlich nicht, dass es immer Diebstahl ist.
Und ach, das ist so ist Quatsch.
Ja, ja, also das ist auch wirklich, also wir reden ja jetzt über einzelne Punkte hier. Das ja. Problem ist wirklich bei Petersen, der sagt drei Sätze und man müsste eigentlich eine Stunde den ganzen Mist abräumen, den er da uns mal schnell auf den Tisch legt.
Ja, für Marx ja. Ist es ja wirklich ganz essentiell zu sagen, das ist eben nicht Diebstahl. Hier haben wir zwei Vertragspartner, zwei formell gleiche Vertragspartner, die Gleiches tauschen. Ja, also ja. Dass der Arbeiter nicht den vollen Lohn, den er nicht den vollen Wert, den er produziert, am Ende in Lohnform erhält, verstößt für Marx überhaupt nicht gegen die Idee des Äquivalententausches. Das ist ein Gedanke, der ist anspruchsvoll, der ist voraussetzungsvoll, den können wir hier jetzt nicht ausführen. Aber wenn man wirklich also ein paar Dutzend Seiten des Kapitals lesen würde, dann hätte man das verstanden und wüsste, dass Marx eben nicht da von Diebstahl spricht, sondern die ganze Zeit betont, dass es ein freier, gleicher Tausch ist, nur dass dieser freie, gleiche Tausch ganz viel Unfreiheit und Ungleichheit für die Arbeiter mit sich bringt.
Ja, aber für Petersen ist einfach das so, der Profit ist doch dann, wenn er unter guten Arbeitsbedingungen erwirtschaftet wird, gut, denn dann haben ja die Unternehmer auch Geld, das sie zurücklegen können für schlechte Zeiten. Und ein wahrer Geschäftsmann würde ohnehin seine Arbeiter niemals ausbeuten. Ein wahrer Geschäftsmann weiß nämlich, was gut ist für sich und für die Arbeiter. Also das ist ja auch eine interessante, also das ist so eine Vorstellung, wie sie jetzt so Interessenverbände, Familienunternehmer Deutschlands oder so vorstellen. Nochmal, Petersen versteht überhaupt nicht, was Ausbeutung meint bei Marx. Und von daher sind auch seine Äußerungen dazu empörend dumm. Man muss es leider so sagen.
Ja, das ist wirklich, es ist grauenhaft. Und dann kommt er auf den Kapitalismus als Wohlstandsmotor zu sprechen. Wenn Ihre These also lautet, wir müssen so schnell wie möglich so viel materielle Sicherheit für alle erreichen, wie nur geht, und der Kapitalismus scheint dies bereits in einem in der Geschichte der Menschheit beispiellosen Tempo zu tun. Wäre es dann nicht logisch, das verdammte System einfach laufen zu lassen? Ich meine, wenn man nicht davon ausgeht, dass die bösen Kapitalisten einfach alle Flachbildfernseher in einen großen Raum stellen und niemand sonst einen bekommt, dann ist die logische Annahme, dass man sich bereits auf einem Weg befindet, der zu einer angemessenen materiellen Produktivität führen soll. Nun, ja, der Kapitalismus produziert immer mehr Dinge, Und da fällt dann, vorausgesetzt, die Arbeiter betreiben Klassenkampf und setzen sich für ihre materiellen Interessen ein, dann fällt auch für die etwas ab. Das stimmt auf jeden Fall. Dennoch gilt, die Flachbildfernseher erhält nur, wer sie sich leisten kann. Marx und Engels leugnen ja nicht, dass der Kapitalismus viele schöne Waren produziert. Das Problem ist aber, dass sie ja immer noch auf eine zahlungskräftige Nachfrage treffen müssen, ansonsten werden sie verschrottet. Also es gibt einfach de facto jedes Jahr Millionen Fernseher weltweit, die werden verschrottet.
Ja.
Also die werden produziert, der materielle Reichtum ist da, um mehr Bedürfnisse zu befriedigen. Es gibt Menschen, die hätten die Fernseher gerne, aber weil es in dieser Wirtschaft nur ums Geld geht, werden die lieber verschrottet, anstatt dass Leute sie einfach so bekommen.
Denk das an die heißt, Autofriedhöfe.
Genau, Autofriedhöfe, ja. Fernseher, Lebensmittel, die weggeschmissen werden. Wir sehen ja, diese Ökonomie produziert unglaublich viel Reichtum. Wir könnten viel mehr Bedürfnisse befriedigen. Ja, wenn man das planerisch so viel herstellen würde, wie jetzt der Kapitalismus herstellt und dann anders verteilen würde, würden viel mehr Bedürfnisse befriedigt. Passiert aber nicht, weil alles an Geld hängt. So, und auch noch ein Beispiel. Die Auswahl an gesunden Lebensmitteln war noch nie so groß wie heute. Also es gab eine Studie der Verbraucherzentrale von vergangenem Jahr. Da hieß es, 44% der Befragten schränken sich beim Kauf gesunder Lebensmittel wegen gestiegener Preise häufig ein. Bei Haushalten mit einem Nettoeinkommen unter 2000 Euro monatlich sind es sogar 68%, die beim Kauf gesunder Lebensmittel oft sparen müssen. Wie gesagt, es mangelt nicht an diesen nützlichen Dingen, an dem stofflichen Reichtum, sondern die Leute haben nicht genug Geld. Und dann wird es lieber verschrottet, anstatt dass die Leute es so bekommen.
Oder um in dem Bild von Peterson zu bleiben, tatsächlich gehen die Kapitalisten dann hin und sperren die Flachbildschirme lieber in einem Raum ein, dass dann niemand rankommt, bevor sie einfach so an die Leute vergeben werden. Es ist exakt so. Peterson blickt dann natürlich global auf den Kapitalismus und erzählt das, was man auch bei Steven Pinkerton und anderen finden kann, natürlich. Die Armen werden unter dem Kapitalismus um ein Vielfaches reicher. Wir haben ja schon mal eine Folge dazu gemacht, ja, haben uns mit diesen Quoten auseinandergesetzt, also wie viele arme Menschen gibt es eigentlich, was hat der Kapitalismus so in den letzten Jahrzehnten getan? Und da kann man ja erstmal festhalten, von 1981 bis 2019 ist der Anteil der Menschen, die von weniger als 1,90 Dollar pro Tag leben müssen, gefallen von 43% auf 9%. Und das sieht ja erstmal nach einer Erfolgsgeschichte aus. Aber da haben wir ja schon damals gesagt, wer heute knapp über der Grenze von 1,90 Dollar liegt, gilt ja statistisch nicht mehr als arm, obwohl sich ja die Lebensrealität dann kaum verbessert hat. Es ist ja nicht, dass man dann große Sprünge plötzlich machen kann. Und betrachtet man jetzt mal eine höhere Armutsgrenze, zum Beispiel von 13 Dollar pro Tag, ja, also das ist gerade so ein noch unter der eine Stunde Mindestlohn dann in Deutschland, dann zeigt sich ein anderes Bild. Die Zahl der Armen stieg von 3,5 Milliarden im Jahr 1981 auf 5 Milliarden im Jahr 2019. Zwar sank ihr Anteil an der Weltbevölkerung etwas, nämlich von 79% auf 68%, doch mehr als zwei Drittel der Menschheit leben damit auch 2019 oder lebten 2019 noch immer in Armut oder extremer Armut. Und wenn man dann sich noch anschaut, wo vor allem dieser ökonomische Fortschritt erzielt wurde, dann wird das für Peterson bestimmt ein großes Problem sein. Da ist nämlich allen voran China. Und da wird wahnsinnig viel geplant und gemacht. Ja, und wir wissen, was Peterson davon hält. Indien, Indonesien und Vietnam. Also wären diese Länder nicht so entscheidend vorangegangen mit einer großen staatlichen Intervention, würde diese Erfolgsgeschichte, die Peterson hier erzählt, überhaupt nicht funktionieren.
Ja, also du hast es ja eben gesagt, wir haben unzählige Menschen, die haben am Tag weniger, als ein deutscher Mindestlöhner in der Stunde bekommt. Ja. Also das ist einfach, wie arm die Menschen sind. Und ja, dieser Wert, also anteilig an der Weltbevölkerung, sind es jetzt nicht mehr knappe 80%, sondern knappe 70%. Ja, der ist ein bisschen gesunken, der Anteil der Leute, die unter dieser Schwelle liegen, aber nicht sonderlich nennenswert. Und du hast es auch gesagt, durch Staaten wie China. Es ist ja vollkommen klar, würde man jetzt Jordan Peterson fragen, sollten wir hier im Westen ein bisschen mehr wie China werden, würde er sofort sagen, nein, das ist schlimmer Kommunismus, bla bla bla, schlimme Unfreiheit. Also das ist ja natürlich vollkommen inkonsistent, wie diese Leute denken. Ja, und was ich mich vorhin auch schon so gefragt hatte, weil da hat er ja gesagt, ja, ein guter Unternehmer beutet ja nicht aus. Das ist ja immer interessant. Also man würde dann ja schon gerne von ihm wissen, ja, aber Herr Peterson, wenn jetzt so ein 16-jähriger Amerikaner in einem republikanischen Bundesstaat wieder Kinderarbeit leisten muss, ja, weil die Familie so arm ist und der arbeitet dann noch bis spät abends im Kühlhaus und schleppt da irgendwelche Schweinehälften hin und her. Wollen Sie uns wirklich erzählen, das sei keine Ausbeutung? Das würde man dann ja wirklich mal gerne fragen. Mhm. Gegen solche Verhältnisse sagt so einer natürlich nie etwas. Ja. Also der sitzt dann immer in seinem Professorenstuhl und ja, redet so ganz abstrakt über die Welt, ohne mit irgendeiner Realität Kontakt zu haben. Und wir können generell etwas sagen, das ist keiner, der in Good Faith Texte liest. Also das ist keiner, der das Kommunistische Manifest oder gar das Kapital verstehen will. Er setzt sich mit keinem einzigen marxischen Werk ernsthaft auseinander. Er pflegt nur ein Feindbild, wobei er den Feind halt überhaupt nicht kennt. Sonst würde er nicht sagen, dass andere in irgendeiner Form linke oder linksliberale Denker alle Marxisten seien. Das ist so, als würde ich sagen, Jordan Peterson ist rechts, deshalb ist er der neue Adolf Hitler. Nein, das ist Quatsch. Jordan Peterson hat eine sehr andere Ideologie als Nationalsozialisten, auch wenn sie rechts ist. Es ist einfach vollkommener Stuss. Und in einem anderen Vortrag, apropos Hitler, da hat er erklärt, Lenin sei ja eigentlich auch wie Hitler, linke Politik würde immer in den Gulag führen. Merkwürdigerweise sieht er dann aber doch manches Mal gesellschaftliche Zusammenhänge für den Erfolg von Einzelnen. Auf eine Vermögenssteuer angesprochen, bleibt er zwar vage, sagt aber, ich könnte vielleicht argumentieren, dass wir alle voneinander abhängig sind und dass ich, wann immer ich Wohlstand schaffe, dies als Folge meiner gegenseitigen Abhängigkeit von anderen Menschen tue. Ich wäre nicht in der Lage, dies alleine zu tun. Ich bin abhängig von der Infrastruktur, abhängig von der Regierung oder zumindest profitiere ich von den Vorteilen, die mir diese Dinge bieten. Das ist jetzt tatsächlich ausnahmsweise nicht ganz falsch. Interessanterweise werden aber die Arbeiter, die den Reichtum dann erwirtschaften, die wirklich produktiv tätig sind, mit keinem Wort erwähnt. Obwohl es ja vollkommen klar ist, die sogenannten Arbeitgeber wären ohne die Arbeiter überhaupt nichts. Ja. Also die könnten auch ihre Arbeit ohne Arbeitgeber organisieren, zum Beispiel in einer sozialistischen Planwirtschaft. Aber umgekehrt sind die Arbeitgeber ohne die Arbeiter überhaupt nichts. Und von dort ausgehend von dem, was er eben gesagt hat, könnte man durchaus, das gibt er dann auch so ein bisschen verklausuliert zu, für eine Vermögenssteuer argumentieren, aber natürlich nur bei so Riesenvermögen, dass man sagt 2% ab 500 Millionen Dollar.
Immerhin, in einem anderen Interview wird Peterson dazu befragt, offenbar noch nicht, also vielleicht bei 3% schon, wird in einem anderen Interview gefragt, wie Menschen damit umgehen sollen, wenn sie dann nicht zu den ökonomischen Siegern gehören. Und hier ist dann auch gleich wieder von dem Interviewer schon so Relativierung da, nämlich es wird so getan, dass man schon auch einen Eigenanteil daran hat, warum man dann nicht zu den Gewinnern gehört. Also da ist dann von jemandem die Rede, der 30.000 Dollar im Jahr verdient, weil er keine qualifizierten Jobs bekommt, denn er hat die Highschool abgebrochen. Und was ist jetzt mit einer solchen Person oder generell mit Leuten, die wenig verdienen? Und dann sagt Peterson, nun, ich denke, das hängt bis zu einem gewissen Grad von jedem Einzelnen ab. Ich meine, man kann Status und Sinn in seiner Familie finden, man hat seine Ziele außerhalb der Arbeit. Ich sage nicht, dass Geld kein guter einzelner Indikator für den relativen Status ist. Es ist wahrscheinlich der beste einzelne Indikator, den es gibt, aber es ist nicht der einzige, oder? Man kann also arm und würdevoll sein. Ja, die Sache ist ja nur, dass arme Menschen oft ihrer Würde beraubt werden, weil sie permanent von den angenehmen Seiten des Lebens ausgeschlossen werden. Darauf kommt Peterson aber nicht zu sprechen. Also jetzt hatte ja kürzlich Helena Steinhaus ihre Studie zu den Bürgergeldempfängern vorgestellt und da war ja auch ein Bürgergeldempfänger und der zeigte dann an einem sehr drastischen Beispiel mal, das aber eines ist, das man vielfach findet, wie irrsinnig das Ganze ist, nämlich muss sein Sohn darum betteln dann, eine Förderung in der Klasse zu bekommen, in der Schule zu bekommen für das Schulbuch, das noch angeschafft werden muss, weil die Familie sich den Kauf des Schulbuchs nicht leisten kann. Und dass der Sohn auf diese dauernde Demütigung dann irgendwann so reagiert hat, dass er sagt, ich gehe jetzt nicht mehr zur Schule. Ja? Und das ist nur so ein Beispiel, wo also durch diese massive Ungleichheit und diese Armut den Menschen die Würde einfach genommen wird. Ja. Und genau, das ist aber etwas, was Peterson nicht sehen will.
Nein, und ich meine, das ist ja der Thomas Wasilewski und unser Freund Jean-Philippe hat ihn kürzlich auch interviewt. Ich glaube, das erscheint demnächst, das Interview. Und da berichtet er nochmal ganz klar, wir fahren nie in den Urlaub, unsere Kinder, für die ist immer die Endstation der Mönchengladbacher Hauptbahnhof. Ja? Mhm. Also für diese Leute ist es ganz klar, für diese Familie, die werden nicht wegfahren, was ja für ganz große Teile der Bevölkerung durchaus gilt, die also arm sind. Ne? Also 20%, das war jetzt ja gerade die Statistik des Statistischen Bundesamtes, nee, sogar 21% der Bevölkerung fahren nicht in den Urlaub, und zwar nicht, weil die keine Lust haben, sondern weil sie es sich nicht leisten können. 38% der Alleinerziehenden fahren nicht in den Urlaub, also nicht eine einzige Woche lang. Das sind die Zahlen, über die wir hier sprechen. So hoch ist die Deprivation in Ländern wie Deutschland. Aber nein, das ist natürlich keine nennenswerte Entwürdigung, die damit einhergeht. Wir wissen ja auch, was mit Kindern passiert, wenn die am Ende der Ferien berichten in der Schule, ja, ich war nirgends, ich habe kein Geld. Das ist natürlich überhaupt nicht entwürdigend. Ja. Also ich meine, nach der Logik könnten wir auch sagen, wir enteignen jetzt die Reichen, denn Geld ist ja nicht alles und die können sich ihre Würde ja auch woanders suchen. Kann man genauso gut argumentieren und wahrscheinlich wäre das eine bessere Argumentation als die von Jordan Peterson. Generell äußert er sich eher so punktuell zur Wirtschaft. Meistens wird es dann auch eher krude. Er hat so ein paar Thesen von Hayek und anderen Liberalen aufgeschnappt und kommt dann immer wieder darauf zu sprechen, dass man auf keinen Fall mit staatlicher Planung eine Wirtschaft leiten kann. Nur ein freier Markt, sagt er, gewährleistet eine gute Versorgung. Zitat, keine zentral geplante Wirtschaft produziert eine Auswahl an Shampoos, Zahnbürsten, automatischen Uhrenaufziehern, Kitesurfingdrachen, Leichtfahrrädern oder Videospielen. Und alles andere würde in die Sklaverei oder, mit Hayek gesprochen, in die Knechtschaft führen. Weil unsere hierarchischen Organisationen Dinge herstellen, die Menschen wollen, und weil Menschen sich in ihrer Kompetenz, diese Dinge zu tun, unterscheiden, erfahren unterschiedliche Personen eine unterschiedliche Nachfrage nach ihren Dienstleistungen. Diese Nachfrage bewerten wir durch Bezahlung. Das ist die Alternative zur Sklaverei. Ja, also die Freiheit, die besteht dann darin, dass es keinen Zwang zum Kauf oder zur Produktion gibt, dass aber alle Arbeiter gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, wenn sie nicht verhungern wollen. Dazu fällt dann kein einziges Wort. Und ich glaube, es ist generell bemerkenswert, dass fast immer Liberale auf solche Beispiele abstellen müssen. Also, dass sie sagen, nur im Kapitalismus gibt es 40 verschiedene Sorten Himbeermarmelade. Und das stimmt sicherlich auch. Also, das gibt es in keiner anderen Gesellschaft. Und was sicherlich auch korrekt ist,
dass alle gleich einschränken.
Wie bitte?
Dass alle gleich schmecken.
Das stimmt auch und vielleicht stimmt es aber auch nicht. Also klar, da gibt es dann auch ein paar qualitative Unterschiede. Aber die Frage wäre ja schon, wer nimmt eigentlich diese Unterschiede wahr? Also Jordan Peterson, der wird natürlich von allem sich das Beste leisten können. So, das ist ja ganz, ganz klar. Aber viele normale Lohnarbeiter, gerade in einem Land wie den USA, für die stellen sich diese Fragen einfach nicht. Die ernähren sich total schrottig und zwar nicht, weil die per se doof sind, sondern weil einfach kein Geld für eine gute Ernährung
Zucker
haben.
Zucker ist billig.
Genau, Zucker ist billig, fettige Produkte sind dort billig, Fertigprodukte sind dort billig. Das ist dann oft günstiger, als sich gut zu ernähren. Und das ist vollkommen klar, weniger Auswahl, weniger Freiheit könnte dann in einem Sozialismus tatsächlich da sein, das stimmt. Aber dafür hätten diese Leute dann vielleicht trotzdem materiell mehr. Das wäre ja schon die Frage, also hat man nicht lieber mehr Zugriff auf den gesellschaftlichen Reichtum und dafür gibt es 10 Marmeladensorten weniger? Ich würde sagen ja. Und ich glaube, viele Menschen sehen das genauso. Für die ist die größte Frage wirklich nicht, gibt es jetzt noch diese eine Mövenpick-Marmelade mit der Senga-Sengana-Erdbeere? Ja, da erinnere ich mich so aus Kindheitstagen dran. Es stand immer auf unserer Mövenpick-Marmelade ganz angeberisch, wir nehmen die Senga-Sengana. Ich glaube, man kann auch andere Marmelade essen.
Bestimmt. Ich esse zum Beispiel gar keine.
Ja, ich auch nicht mehr.
eBay ist auch ein Thema für Jordan Peterson, kommt er auch manchmal drauf zu sprechen, denn Vertrauen sei so wichtig. Also er versucht sich ja da immer so zurückzuhalten, aber man könnte, glaube ich, auch relativ gut hier mal so zeigen, wie er auf andere Teile der Welt blickt. Also er sagte dann oft, ja, diesen Ländern, da fehlt Vertrauen, da ist so viel Korruption und so etwas. Und er hat da ja einen sehr kolonialistischen Blick, aber er sagt vor allem dann für die Gesellschaften, wo es gut funktioniert, wenn man eine Gesellschaft aufbaut, in der die Menschen einander vertrauen, wird sie sofort reich. Und dann hatte er ein rührendes Beispiel. Sein Auto wurde von jemandem kaputt gefahren, hatte sein Auto verliehen und dann telefoniert er mit einem Schrotthändler und der kann ihm da eine Stoßstange günstig anbieten und dann ruft der Schrotthändler nochmal an und sagt, ja, aber die hat auch ein paar Kratzer, ist das ein Problem für sie? Und er sagt, nein, und der ist hunderte Kilometer weit entfernt und schickt dann diese Stoßstange und hat da überhaupt gar keinen großen Verdienst dran, aber er kümmert sich so sehr darum und ruft dann nochmal an, ob alles in Ordnung sei. Und das sei für ihn auch so ein Beweis für Vertrauen. Und das könne man auch bei eBay so gut sehen. eBay bringt Leute über einen ganzen Kontinent hinweg zusammen. Und die haben sich noch nie zuvor gesehen, aber die können plötzlich dann Handel treiben und werden danach nie wieder interagieren. Und das liegt jetzt daran, dass die Menschen sich vertrauen. Und dadurch werden wir alle reicher. Und dann dachte ich so, Moment, also eBay hat seit der Gründung in den 90er Jahren ein Bewertungssystem, mit dem man den Verkäufer und den Käufer bewerten kann, ob der gezahlt hat pünktlich, ob die Ware kaputt war und sonst was. Das ist, wenn man so möchte, eine Misstrauensökonomie. Also das hat ja auch seinen Sinn, das vielleicht so zu machen, ja. Und wenn man sich die ganze Gig-Economy angeht, da ist das ja noch viel schlimmer. Da geht es ja wirklich darum, überhaupt nicht mit Vertrauen zu arbeiten, sondern nur Druck auszuüben. Denken wir nur an Uber-Fahrer, die mit jeder Fahrt bewertet werden können und müssen und einen dann auch noch quasi anflehen, dass man bitte eine gute Bewertung abgibt. Also da ist ja alles, aber kein Vertrauen da.
Ja, ja, also das Vertrauen wird gestiftet dadurch, dass sich alle misstrauen, könnte man sagen, ja, also dadurch, dass alle sich permanent bewerten und raten, kann man dann am Ende sagen, ja, vielleicht taugt dieser Uber-Fahrer da wirklich oder so, aber das basiert ja auf permanentem Misstrauen oder darauf, dass man halt weiß, dass wenn man verarscht wird, wenn man betrogen wird, dass dann der Staat einschreitet, ja, also dass die Staatsgewalt dann eingreift, aber das Beispiel, was du jetzt genannt hast, sagt ja eigentlich das totale Gegenteil von dem, was er sonst sagen will, weil der sagt ja, der hat ja kaum Profit davon gehabt und sich trotzdem so rührend gekümmert. Aha, also anscheinend gibt es auch andere Anreize, die dazu führen, dass Leute gute Arbeit leisten. Wenn jemand begeistert davon ist, dass andere Menschen ihr Auto repariert bekommen und auch die richtige Stoßstange haben, dann ist dafür sie vielleicht gar nicht Geld der größte und wichtigste Anreiz, solange sie dieser Arbeit nachgehen und davon leben können. Könnte man ja auch daraus schließen. Also der würde im Sozialismus ja wahrscheinlich eine genauso gute Arbeit leisten, wenn es dem jetzt schon nicht ums Geld geht. Und da würde dann Petersen ja wahrscheinlich auch sofort sagen, nee, nee, also das geht nicht, das ist alles nicht machbar, das ist nicht möglich. Und auch sonst ist es lustig, was er zu eBay sagt, da erklärt er, nichts wäre ohne den Bund passiert, den wir untereinander geschlossen haben, der auf Vertrauen basiert und, so könnte man sagen, dass Vertrauen die Währung ist und Währung ist Vertrauen. Ja, gut, das sind jetzt wirklich irgendwann nur noch Phrasen.
Und dann die Währung ist ja gerade die Möglichkeit, dass man nicht mehr vertrauen muss. Also ich muss nicht mehr gucken, ich bekomme einfach Geld, einen Geldschein. Gut, ich muss dann noch vertrauen, dass das ein echter Geldschein ist. Bei einer Überweisung spielt es gar keine Rolle mehr. Aber ich muss ja sonst keine Prüfung vornehmen. Ich sehe 100 Euro wurden überwiesen, 100 Euro sind da. Ich muss jetzt nicht nochmal überprüfen lassen, ob es wirklich 100 Euro sind. Also das Vertrauen wird einfach rausgenommen aus der Sache. Das ist
gut,
das Besondere
du kannst natürlich
am modernen
sagen,
Geld.
Du vertraust darauf, dass dir der andere eBay-Händler nicht einfach nur anstelle einer Stoßstange ein Kilo Mehl schickt oder so. So, ja. Also dieses Vertrauen brauchst du, aber dafür.
Dann habe ich ja Verbraucherrechte.
Genau. Also es ist alles, es ist einfach, das ist so typisch, dass man sich auf so einen Quatsch einfach stützt, dass man sich auf die Mannigfaltigkeit der Marmeladengläser im Supermarkt oder auf die Frage, wie vertrauenswürdig sind irgendwelche eBay-Händler mit Stoßstangen, dass man immer sowas heranziehen muss, um politische Ökonomie zu treiben, ist schon das ganze Armutszeugnis, was so klar macht, dass jemand sich gar nicht mit der normalen Ökonomie befassen möchte, in der Leute sich befinden. Und dann hat er natürlich auch so eine eigene Preistheorie und sagt, ja, wer erzielt am Markt höhere Preise? Warum kriegen Leute unterschiedlich viel Geld? Da sagt er, weil manche Menschen geschickter daran sind, Dinge zu machen oder zu tun, können sie einen höheren Preis für ihre Beteiligung verlangen. Das liegt an dem, was sie anbieten, nicht an dem, was sie intrinsisch verdienen. Ja, also womit er dann meint, nicht an dem, was ihnen moralisch zukäme. Und das stimmt. Es kommt auf die Qualität der Waren an, ob wir dafür zu zahlen bereit sind oder nicht. Und es geht nicht um die Frage, ist es jetzt ein guter Mensch? Aber Petersen stellt sich hier die ganze moderne Wirtschaft wie eine kleine Manufaktur vor, in der immer einzelne geniale Erfinder, Schrauber und Bastler miteinander konkurrieren, wer die schönste Kommode bauen kann. Und das hat wirklich nichts mehr mit dem realen industrialisierten oder schon postindustriellen Kapitalismus zu tun, in dem wir leben.
Ja. Ungleichheit sei einfach die Norm, hat er der Financial Times erzählt. Und er sagt da auch, das Rätsel ist nicht, warum Frauen hochkarätige Karrieren aufgeben. Das Rätsel ist, warum irgendjemand dabei bleibt. Es ist nur ein kleiner Prozentsatz der Menschen, die eine hochkarätige Karriere mit 80-Stunden-Woche verfolgen. Und das sind fast ausschließlich Männer. Warum? Nun, Männer sind stärker von ihrem sozioökonomischen Status getrieben als Frauen. Es ist auch interessant, als würden, wenn andere diese 80-Stunden-Karrieren anstreben würden, dann plötzlich Jobs freigemacht werden für die. Also als seien dann plötzlich Hunderte, Tausende Investmentbanker stellen plötzlich noch zusätzlich da. Naja, und dann, also da könnte man natürlich, aber da gibt es ja schon viele Videos, die das alles kritisch beleuchten, sagen, was er dann immer Frauen und Männern zuschreibt. Das ist natürlich auch so eine Idee bei ihm immer, dass es eine natürliche Ordnung gibt. Die Frau steht eher für das Chaos, der Mann für die Ordnung, und gegen eine natürliche Ordnung, das wissen wir ja, können wir ja nicht vorgehen, und dann ist das einfach so. Und damit sind wir jetzt bei dem berühmten Hummerbeispiel angelangt von Petersen. Das soziale Gefüge, nämlich in dem ein Hummer lebt, ist durch Dominanz und Rangordnung bestimmt. Und je höher die Rangordnung, desto besser ist der Zugang zu Futter und oder zu entsprechenden Partnern, und man hat auch einen guten Ort, wo man dann sich als Hummer platzieren kann. Das korreliert mit dem Serotonin-Spiegel, dieses Dominanzverhalten. Und bei Menschen ist das ja auch alles so, denn da gibt es ja auch Serotonin. Gut, bei Menschen gibt es noch andere Hormone und andere wichtige Faktoren, aber wird natürlich alles erstmal ausgeblendet. Menschen, die sich dann als minderwertig empfinden oder dauerhaft unterlegen sind, meint Petersen, die zeigen oft Symptome, die mit einem niedrigen Serotoninspiegel in Verbindung stehen, also depressive Verstimmungen, Unsicherheit, körperliche Passivität, und umgekehrt meint er dann, begünstigen selbstbewusstes Auftreten und Erfolgserlebnisse den Aufbau stabiler neurochemischer Zustände, und damit erzielt man dann auch eine höhere Wirksamkeit. Und dann denke ich so, ja, das kann ich aber auch alles sagen, ohne über Serotonin zu sprechen. Wer ein sicheres Auftreten hat und Erfolg vielleicht schon ausstrahlt, bevor dieser sich eingestellt hat, wird natürlich bei einem Vorstellungsgespräch oder auf dem Datingmarkt besser ankommen. Aber das sind ja Binsenweisheiten. Da brauche ich ja nicht eine einzige Studie für, da brauche ich ja nur mal die Augen aufmachen.
Ja, und wir sind auch einfach keine Hummer. Also es ist für mich, das ist ja...
Dazu wirklich, kommen wir jetzt noch, da wirst du das, jetzt mal sehen, wie genau das ist mit uns.
Also Petersen argumentiert, dass diese biologischen Mechanismen in sozialen Hierarchien, egal ob in Unternehmen, in der Schule, in zwischenmenschlichen Beziehungen, weiterhin wirksam sind. Hierarchien seien nicht bloß soziale Konstrukte, sondern evolutionäre Konstanten, die tief in der Struktur des Lebens selbst wurzeln. Die Vorstellung, man könne Gesellschaft ohne Hierarchien schaffen, die hält er für naiv und gefährlich. Und deshalb will er junge Männer stärken, sie sollen sich aufrechthalten. Stand up straight with your shoulders back, sagt er. Da muss ich mich gleich mal wieder ein bisschen aufrechter hinsetzen. Das stimmt, ein bisschen stimmt es ja auch. Man sollte
bisschen mannhafter, nicht, ja.
Nee, nicht mannhafter, aber so, dass man nicht so zusammensackt immer im Bürostuhl, sonst ist auch nicht gut für den Rücken.
Ja, ist nicht gut, nein.
Also schön den Rücken gerade halten, lernt man in den 12 Rules for Life. Gut, das kann man auch in jedem Gesundheitsberater lesen, und der ist dann deutlich seriöser im restlichen Inhalt, aber gut. Amüsant ist nun, dass er das körperliche Auftreten so stark macht. Die Männer sollen sich wie Hummer aufbäumen und Stärke ausstrahlen. Aber wir wissen ja, das führt nicht unbedingt zu Reichtum. Nehmen wir zum Beispiel Dachdecker. Diese müssten körperlich fit und selbstbewusst sein, um den Job gut zu machen. Das ist ja so. Sie müssen eine gute Körperhaltung haben. Sie dürfen sich nicht leicht aus der Balance bringen lassen, sich nicht von Angst regieren lassen und so weiter. Also genau das, was er den Hummern zuschreibt. Und trotzdem werden diese Leute ja nicht reich. Also das Mediangehalt eines Dachdeckers beträgt 3.300 Euro brutto im Monat. Das heißt, wir haben da bei einer 40-Stunden-Woche einen Stundenlohn von unter 20 Euro brutto die Stunde. Und das ist jetzt ja nicht irre viel, also wenn man bedenkt, dass es auch anstrengend und riskant ist. Und wenn wir uns jetzt mal Jordan Petersen umgekehrt ansehen, können wir sagen, das ist ein körperliches Wrack, glaube ich, kann man sagen. Ja, also so nach den ganzen Entzügen, die er jetzt schon hinter sich hat. Der kann ja kaum noch reden, der heult ja nur noch, aber will einem da irgendwie, aber hat sich ja dumm und dämlich verdient in all den Jahren mit seinen bescheuerten Ansagen. Also da sehen wir, da haben wir
also wirklich. Also da wäre man auf jeden Fall aus jeder Vorstandsetage rausgeflogen, wenn man da sitzen würde und ständig heulen würde. Dann würden die sagen, sie haben nicht mehr alle Tassen im Schrank, suchen sich was anderes. Also genau. Dann würden die da wirklich mal den Hummer rauslassen und sagen, also jetzt ist aber gut hier, reiß dich mal zusammen.
Also das ist ja keiner, der körperlich präsent ist oder so. Nach seiner eigenen Logik ist er ein Low-Performer, obwohl er ja den Geschäftserfolg durchaus hat.
Ja, ja, ja. Also Peterson denkt aber offenbar auch gar nicht an die normal arbeitende Bevölkerung, also nicht an Dachdecker oder so. Er richtet ja mit seiner Dominanzidee sich an Männer, die offenbar den Job wollen, den die obersten 10% haben können. Und dann kommen wir nochmal auf diesen Hummer zurück. Da schreibt er ja in dem besagten Buch 12 Rules for Life folgendes. Verfrachtet man mehrere Dutzend gefangene Hummer an einen neuen Standort, kann man sie bei ihren Statusritualen beobachten. Zunächst wird jeder Hummer das neue Gebiet erkunden. Teils, um sich ein Bild von der Topografie zu machen, teils, um möglichst schnell für sich selbst ein geschütztes Plätzchen zu finden. Ja, also wir kennen das, wir ziehen in eine neue Stadt oder wollen dahin ziehen, dann werden wir zu Hummern, sagt jetzt hier Jordan Peterson.
Ja, oder wenn man irgendwie in einer neuen Situation ist, ne? Und dann läuft man also rum und guckt nach seinem geeigneten Platz. Zitat: Eine Höhle unter einem Felsen gibt eine erstklassige Hummerwohnung ab, zumal wenn genügend Muscheln und Sedimentgestein vorhanden sind, womit der Hummer den Höhleneingang von innen verschließen kann. Es kann aber sein, dass solche Topfverstecke in dem neuen Revier Mangelware sind. Ja? Und dann legen die Hummer ein angeborenes Dominanzgebaren an den Tag, um die beste Höhle bzw. Wohnung zu bekommen. Gut, aber wenn wir das auf den Wohnungsmarkt übertragen, was heißt das dann eigentlich für den Menschen? Heißt es dann, eigentlich kann der Mensch friedlich bleiben, solange es genug Wohnraum für alle gibt und nur wenn es knapp wird, muss er den Hummer raushängen lassen?
Ja, wir gehen dann nochmal weiter in diese Hummerwelt. Dabei bewegt der Hummer sich vor und zurück und zur Seite, je nachdem, was der Gegner tut. Ich stelle mir das jetzt auch gerade so vor, man kennt das ja aus den großen Städten, da ist eine Wohnung frei und dann ist dieser Besichtigungstermin und 50 Leute stehen auf der Straße und da stelle ich mir jetzt das hier so vor. Und immer begleitet von kleinen Wings mit offenen Scheren. Gleichzeitig besprüht er den Kontrahenten mit seinem Urin. Also könnte man natürlich auch mal versuchen, wenn man sich für eine Wohnung bewirbt. Der Chemikalienmix darin ist eine Art Visitenkarte und teilt dem anderen Hummer alles Wesentliche mit. Größe, Geschlecht, Gesundheitszustand, Gemütslage. Ich würde sagen, bei uns heißt das Schufa-Eintrag, ja, den man mitbringen soll. Und man fragt sich jetzt auch, ja, man konkurriert ja mit anderen Bewerbern tatsächlich um Wohnungen, aber da ist ja nicht der Urin am Ende entscheidend, sondern allein das Geld, wer kann sich dann diese Wohnung leisten? Und wenn einfach eine Knappheit so groß ist, wie sie nun mal da ist, dann gibt's halt nur für einen diese Wohnung und dann entscheiden die Dinge, die da beim Hummer aufgezählt werden, eher nicht höchstens noch aus so einer rassistischen Komponente, dass dann irgendwie der Vermieter entscheidet, hier sollen nur Weiße einziehen oder so. Aber man sieht einfach, dieser Vergleich funktioniert ja hinten und vorne nicht, hindert aber Peterson nicht, das noch weiter zu spinnen.
Nein, also jetzt geht er wirklich dazu über, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu naturalisieren. Und was macht er? Er benutzt weiterhin diese Hummerwelt und dann bedient er sich aber aus der menschlichen Welt einiger Begriffe. Ja, da lesen wir dann, schwächere Exemplare haben ohnehin jeden Widerstand aufgegeben. Sie akzeptieren ihre Rolle als Underdog und dürfen dafür ihre Gliedmaßen behalten. Der Topdog dagegen genießt seine Luxuswohnung, ruht sich aus, schlägt sich den Bauch voll und stolziert durch die Kolonie wie der Chef. Ja, also das heißt, wer bloß ein WG-Zimmer hat, der ist einfach ein Underdog und mit weniger Serotonin ausgestattet. Pech gehabt.
Weiter heißt es, in der Hummerwelt herrscht das The Winner Takes All Prinzip ganz ähnlich wie bei den Menschen, wo 1% der Weltbevölkerung so viel besitzt wie die unteren 50%. Also, dass diese Zentralisation von Produktionsmitteln am Kapitalismus liegt, der zum Monopol tendiert, und an einer Politik, die zum Beispiel das Kartellrecht immer weiter gelockert hat. Das ist für Peterson natürlich nicht erwähnenswert, weil wir ja hier nur noch mal das finden, was wir ohnehin in der Natur schon antreffen. Vielmehr sieht Peterson, wohin er auch schaut, immer nur Hummerwelten. Er sagt, dasselbe brutale Prinzip der ungleichen Verteilung gilt nicht nur in der Finanzwelt, sondern überall in der Kreativwirtschaft. So wird beispielsweise der größte Teil der wissenschaftlichen Arbeiten von sehr wenigen Forschern verfasst. Eine winzige Elite von Musikern produziert fast die gesamte kommerzielle Musik.
Ja, und die ist ja auch so gut, wie wir wissen.
Ja.
Petersens Empfehlung an die jungen Männer lautet deshalb: Nehmen Sie sich ein Beispiel an dem siegreichen Hummer mit seinen 350 Millionen Jahren Erfahrung. Stehen Sie aufrecht und machen Sie die Schultern breit. Es klingt eigentlich wirklich wie Maximilian Krah.
Ne? Ja, das wird also das ist sehr stark da drin.
Stell dich mal aufrecht hin, schau keine Pornos, such dir eine Freundin und so weiter. Also es ist sehr einfach, wirklich so dieses Ding.
Und ja, ich meine, ich hatte ja mit Stefan im Podcast über Erik Ahrens gesprochen und der bezieht sich ja zum Beispiel auch ganz stark auf den IQ. Da kommen wir ja auch noch jetzt gleich drauf zu sprechen und sagt auch immer, die Männer müssen sich gerade machen, müssen aufrecht gehen. Also der ist eigentlich, würde ich sagen, ist dieser Krah-Zweig der AfD und sind diese Leute in dem Umfeld eigentlich unglaublich stark von diesen US-amerikanischen Diskursen um Petersen und andere geprägt.
Ich will jetzt nur noch ein schnelles Wort mal sagen zu diesen Hummern, weil es mich wirklich immer so rasend macht. Menschen sind aber keine Hummer. Also es ist ja gerade das, was den Mensch vom gewöhnlichen Tier unterscheidet, ist ja diese Reflexionsfähigkeit, ist ja die Fähigkeit, durch Vernunft anders zu handeln. Also man kann sich ja die schlimmsten Dinge mit der Natur rechtfertigen. Also ich könnte jetzt ja auch sagen, wir Menschen sind ja nur fortentwickelte Affen und weil sich die Affen im Urwald auch vielleicht mal tothauen, darf ich das dann auch mit Jordan Peterson machen, könnte ich zum Beispiel argumentieren. Oder ich könnte sagen, die Natur will möglichst viel Fortpflanzung, deshalb sind Vergewaltigungen in Ordnung. Also man kann ja sicher die schlimmsten Gräueltaten rechtfertigen mit dem Verweis so ist das auf ja an die der Natur. Natur.
In der Natur wird laufend vergewaltigt, ja.
Genau, in der Natur geht es immer schrecklich zu. Und was ja den Menschen davon unterscheidet, ist, dass der Mensch dann sich eigene Regeln setzt, eine eigene Moral entwickelt und zum Beispiel etwas wie sexuellen Konsens als Theorie entwickelt, die es so in der Natur einfach nicht gibt. Oder dass man sagt, wir sind generell der Meinung, dass Mord falsch ist. Ja? Ich glaube, Affenbanden haben sich gegenseitig noch keine Strafprozesse gemacht. Also das sind ja alles so Stellen, wo man merkt, der Mensch hat sich ja erst so entwickeln können, weil er seine eigene gewaltsame Natur selbst zähmt und durch Kooperation ersetzt. Das ist ja, wie der Mensch überhaupt so große Fortschritte vollbracht hat. Und das ist ja etwas, das lässt sich einfach nicht leugnen. Also Jordan Peterson würde, wenn man den jetzt nachfragen würde, auch nicht sagen, nee, dann dürfen wir uns in Zukunft wieder alle totschlagen. Und ab dem Moment, wo man das eingesteht, ist es ja vollkommen willkürlich, wo man da die Grenze zieht. Also der würde dann wahrscheinlich sagen, ja, aber ein bisschen Wettbewerb muss halt doch sein, weil das ist so ein guter Anreiz. Und dann ist man aber schon an dem Punkt, wo man sagt, okay, aber du willst halt auch nur einen eingeschränkten Wettbewerb. Und wo du den dann haben willst und wo nicht im Leben, das ist dann eine willkürliche Setzung. Also es lässt sich wirklich so leicht einfach auseinandernehmen, wenn man einfach nur fragt, sind wir denn Hummer? Nein, sind wir nicht. Wir leben nicht in Höhlen und können nichts weiter als instinktmäßig uns bekämpfen oder unsere Höhlen zumauern mit Muscheln. Wir können mehr als das, weil wir kooperieren. So, und was ganz interessant ist, ist ja, dass er einerseits diesen Wettbewerb so wahnsinnig lobt und andererseits total deterministisch ist. Also die meisten Liberalen sagen ja eigentlich, ja, der Wettbewerb ist so toll, weil da können alle es schaffen. Das ist ja dann oftmals die Behauptung. Und das ist hier eigentlich bei ihm gar nicht so der Fall. Wir haben es schon gesagt, die Frauen können es nicht schaffen, weil Männer sind ja von Natur aus viel statusbewusster. So. Aber zum Beispiel verweist er dann auch gerne darauf, dass 10% der Amerikaner einen IQ von unter 80 hätten. Ja, das weiß man jetzt nicht genau, aber die Zahl deckt sich durchaus mit bestimmten Erhebungen. Jedoch gibt es hier zwei Probleme. Erstens wird der IQ oftmals vollkommen überhöht, also in der Bewertung. Ja, also Peterson sagt, er hat einen IQ von 150 und das mag ja auch sein, dass er diesen IQ hat, je nachdem wie der dann gemessen wird, aber er ist noch nicht mal in der Lage, eine eher einfache Schrift wie das Kommunistische Manifest korrekt wiederzugeben. Da bringt einem dann auch ein IQ mit 150 nichts, wenn man so voreingenommen an die Welt herangeht, dass man gar nicht mehr eine Schrift gescheit analysieren kann.
Ja, und ein zweites Problem ist natürlich, nehmen wir mal an, alle Amerikaner hätten einen IQ von weit über 100, ja. Was würde das dann eigentlich jetzt ökonomisch verändern? Also die einfachen, oft monotonen, aber notwendigen Tätigkeiten würden ja nicht wegfallen. Oder gehen wir mal weg vom IQ, wenn jeder ein Hochschulstudium absolviert hätte, würden ja nicht plötzlich alle nur noch Akademikerjobs machen. Also die notwendige Arbeit muss ja dennoch getan werden. Und die Löhne steigen ja auch nicht, weil man dem Chef sagt, pass auf, ich habe einen IQ von 180 oder 140. Petersen tut so, als sei das Problem der Ungleichheit in der Biologie in der kognitiven Kompetenz zu finden. Aber genau das ist ja falsch. Zumal ja auch suggeriert wird, dass Reiche besonders intelligent sind. Ja, also deswegen steht ihnen der Erfolg zu, weil sie so ausgestattet sind mit so viel geistiger Kapazität. Wenn man aber jetzt zum Beispiel ein bisschen Kapital geerbt hat, dann muss man jetzt nicht der Hellste von Osram sein, um herauszufinden, dass es gut ist, in Immobilien in guter Lage zu investieren. Ja, da muss man jetzt nicht wahnsinnig hell für sein. Das ist, wie man zu Recht sagt, ein No-Brainer. Und da wird man sehr reich, ohne wahnsinnig viel Gehirnschmalz dafür aufzuwenden. Oder denken wir auch an all die Superreichen, die ihr Geld ja gar nicht selbst verwalten, sondern einfach helle Köpfe in Family Offices beschäftigen, die nichts anderes machen, als darüber nachzudenken, wie man noch irgendwo ein Steuerschlupfloch ausnutzen kann. Also diese Vorstellung, dass aufgrund der Verteilung von Geist das alles auch schon richtig so angelegt ist, passiert nur, wenn man sagt, ja, das ist wie bei den Hummern, da hat sich der Stärkste durchgesetzt. Und ja, bei den Hummern mag das ja so sein.
Ja, aber gerade etwas wie der IQ ist ja nichts, was von Natur aus da ist. Also die meisten Menschen haben ja eine Lernfähigkeit.
So. Genau, also es ist schon ein, das muss man jetzt sagen, weil sonst werden wir angegriffen, also es gibt schon Voraussetzungen, mit denen man startet. Die sind übrigens sehr stark auch abhängig zum Beispiel von gesunder Ernährung, von frühkindlicher Bildung und so weiter. Aber es gibt natürlich angeborene Dinge, die da sind. Aber das sorgt ja jetzt noch nicht dafür, dass man damit die Ungleichheit, die wir in der Gesellschaft haben, rechtfertigen kann.
Genau, und es ist eben so, dass, also natürlich gibt es bestimmte angeborene Dinge. Also ich habe ja auch jahrelang Wochenends einen geistig behinderten Jugendlichen betreut. Dem werde ich nicht mehr lesen und schreiben im Leben beibringen können. Der ist tatsächlich in dieser Funktion dann tatsächlich begrenzt. Aber sehr viele Menschen, die sind ja nicht deshalb weniger gebildet als andere, weil die so geboren sind, sondern weil sie eben zum Beispiel in der Kindheit schlechtere Nahrung bekommen, weil sie schlechtere Bildung bekommen und so weiter. Also ich würde behaupten, ein Großteil der Menschen wäre gut zu bilden, das wäre überhaupt kein Problem. Und da einfach nur zu sagen, guck mal, die haben einen niedrigen IQ, aha, die sind nicht so intelligent wie andere, deshalb haben sie es auch verdient, arm zu sein, ist völliger Quatsch. Die haben einen niedrigen IQ, weil sie arm geboren sind. Daraus folgt oftmals dann der niedrige IQ und auch tatsächlich mitunter niedrigere Kompetenzen. Und dann haben sie in der Lohnhierarchie, bleiben sie weiter unten und dann vererbt sich das immer so weiter im Regelfall. Aber es ist einfach total perfide, das hier als irgendwie Survival of the Fittest und jetzt, ja, oder also Überleben der Stärksten. Ich weiß, Survival of the Fit, das heißt ja nicht das, aber als so ein Überleben der Stärksten darzustellen. Es ist einfach vollkommener Unsinn. Aber für ihn ist ganz klar, nein, im Silicon Valley, diese großen Genies, die uns alle so glücklich machen mit ihren tollen, tollen, tollen Erfindungen, das sind alle Leute, die haben einfach in der Genlotterie gewonnen, die haben einen IQ von 150 und deshalb darf man auch nicht versuchen, das Geld in der Gesellschaft gleichmäßiger zu verteilen, sondern man sollte möglichst viel Geld den obersten paar Prozent geben, denn das zahlt sich am meisten aus, auch wenn es nicht fair ist.
Ja, Petersen bringt da noch so ein Beispiel, wenn da beispielsweise ein Kokainabhängiger mit einem niedrigen IQ ist, wenn man da jetzt noch Geld gibt, dann hat das keinen positiven Effekt. Und ich denke so, ja, das kann sein, dass das gerade keinen positiven Effekt hat. Vielleicht müsste man aber eine entsprechende Resozialisation vornehmen, damit der erstmal von Kokain loskommt und dann kann man später über das Geld nachdenken. Aber das dient dann für ihn als Beispiel, um zu sagen, dass es ein Irrtum sei, dass Geld der Unterschicht irgendwie helfen könnte. Das hätte keinen heilsamen Effekt. Und wir wissen aber, dass das sehr wohl einen heilsamen Effekt hat, wenn man nicht aus Angst heraus irgendwas machen muss, sondern so sicher ist, dass man zum Beispiel seine Kompetenzen ausbilden kann, dass zum Beispiel, wenn man in einer armen Familie lebt, aber trotzdem ein Talent hat für etwas, zum Beispiel das Geld in die Hand genommen werden kann, um ein Instrument anzuschaffen, um irgendwelchen Unterricht zu nehmen, um einen Laptop zu kaufen, um zu programmieren und. Und es ist völlig verrückt, dass Petersen auch hier so glaubt, dass die Reichen dann auch mit dem Geld ohnehin schon besser wissen, wie man was ausgibt. Und dann denke ich mir, ja, die kaufen dann vielleicht Champagner statt Bier. Das macht es ja auch nicht besser.
Von daher können wir wirklich zum Abschluss sagen, Peterson vertritt ein deterministisches Weltbild, das gleichzeitig mit dem Aufruf »Mach was aus deinem Leben« gepaart wird. Das ist nicht sonderlich konsistent. Also einerseits sagen, mach was aus dir, und andererseits sagt man, aber es ist eh alles schon regelrecht prädestiniert. Das geht nicht zusammen, aber gut. Und die Botschaft ist ganz klar, wer es trotz Hummergebaren nicht schafft, nach oben zu kommen, der hat sich das nicht anders verdient.
Wir wollen zum Schluss nochmal darauf hinweisen, dass ihr euch den Verlag Neue Deutsch-Französische Jahrbücher ansehen könnt und da ein bisschen stöbern könnt, welche Bücher da schon herausgekommen sind und im Herbst erscheinen werden. Ich will noch auf drei Termine hinweisen. Am 7. Juli bin ich in Trier und spreche dort über Politik und die Oper. Ich bin am 10. Juli in Köln, da geht es um das Thema Kriegstüchtigkeit, und am 11. Juli in Ludwigshafen geht es um unser Buch Die kleinen Holzdiebe und wie wir uns mit dem Kapitalismus auseinandersetzen können.
Und jetzt, ja? Ich habe auch noch eine Veranstaltung, bevor es für mich dann in die längere Sommerpause geht. Ich bin tatsächlich in Salzgitter, und zwar am Wochenende des 11. 12. Juli. Da bin ich dann bei der Abschlussdiskussion. Das ist eine Konferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Auch das wird in der Beschreibung verlinkt.
Für dich gibt es natürlich hier im Podcast keine Sommerpause, da geht alles wie gehabt weiter. Jetzt ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld.
Prosit!